Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Stefan Fries.
Hallo Stefan, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe mal wieder an wegen Programmbeschwerden. Du hast dir für den Deutschlandfunk gerade zum zweiten Mal alle Programmbeschwerden bei öffentlich-rechtlichen Sendern, wirklich alle?
Nee, ich habe die nicht alle angeguckt, aber ich habe erstmal Zahlen erhoben.
Okay, wie viele waren das? Wie viele Programmbeschwerden gab's?
Also fürs Jahr 2024 haben die ARD-Sender, das ZDF und das Deutschlandradio insgesamt 1129 Programmbeschwerden gezählt, wobei ich mich gleich korrigieren muss, das sind nicht die Sender, sondern das sind die offiziellen Programmbeschwerden, die bei deren Rundfunkräten eingehen, weil die sind als Aufsichtsgremien nämlich zuständig, diese offiziellen Beschwerden zu bearbeiten.
Knapp über 1000, das ist ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, wie viele Stunden da gesendet werden jeden Tag.
Das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass das relativ wenig ist, was jetzt nicht unbedingt für die journalistische Qualität spricht. Ich glaube, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass es eher daran liegt, dass dieses System nicht so ganz einfach ist, wenn man sich wirklich beschweren will.
Du sagtest, das sind also diese 1000 Beschwerden, das sind die bei den Rundfunkräten eingegangen sind. Da gibt es vorher vermutlich einen Filter, wo dann nochmal ausgewählt wird. Hast du eine Zahl darüber, wie viele tatsächlich gestellt wurden, wie viele Beschwerden?
Nee, der Filter, also ich glaube nicht, dass es da den Filter gibt, wenn man sich einmal an den Rundfunkrat gewendet hat. Punkt eins ist, natürlich bekommen die Sender jeden Tag tausende Rückmeldungen. Wenn man jeden Facebook-Kommentar dazu zählt, natürlich noch viel mehr. Aber das sind erstmal Beschwerden, die an die Sender gerichtet sind. Und das sind halt, da beschweren die Leute sich über die Auswahl von Interviewpartnern und falsch gestellte Fragen und die Auswahl der Interviewpartner und so. Das sind aber ganz allgemeine Hörerrückmeldungen, also so ein bisschen Leserbriefpost, wenn man so will. Und wir reden ja jetzt auch über offizielle Programmbeschwerden. Das sind ganz andere Verfahren. Da geht man eben an die Aufsichtsgremien der Sender, eben die Rundfunkräte. Und die konfrontieren dann das Haus und sagen hier, ihr habt gegen Programmgrundsätze verstoßen. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass man da eine Programmbeschwerde einreichen kann. Man muss sagen, der Sender hat mit diesem Angebot, mit dieser Sendung, mit diesem Beitrag gegen einen Programmgrundsatz verstoßen. Und dann wird tatsächlich ein relativ aufwendiges Verfahren in Gang gesetzt, wo sich erstmal die Sender rechtfertigen müssen. Und wenn die Beschwerdeführer dann nicht zufrieden sind, am Ende auch der Rundfunkrat darüber entscheiden und vielleicht den Sender verwarnen kann.
Es sind trotzdem wesentlich mehr Beschwerden als 2023. Heißt das, dass die Sender schlechter geworden sind?
Ja, wie du schon sagst, ne? Also wenn man daraus nicht auf die journalistische Qualität schließen kann, die geringe Zahl, dann kann man das, glaube ich, auch durch den Anstieg nicht. In dem Fall, ich habe ja schon Zahlen für 2023 erhoben, da waren es 708 Beschwerden und jetzt für 2024, wie gesagt, 1129. Das sind rund 60% mehr. Die Zahl erklärt sich vor allem aber durch eine konzertierte Aktion, würde ich mal sagen. Denn es gibt eine Webseite, die heißt Rundfunkalarm, über die kann man sozusagen ohne viel Aufwand Programmbeschwerden einreichen. Und in diesen Beschwerden, also auf dieser Webseite sind viele Sachen schon vorausgefüllt. Wenn ich da drauf gehe, kann ich gucken, aha, die neueste Sendung von Dunja Hayali oder von Dieter Nuhr. Da wird dann vorausgefüllt, gegen was die alles verstoßen haben soll. Ich kann dann noch anklicken, verstößt gegen die Menschenwürde, ist nicht ausgewogen, ist nicht objektiv oder solche Sachen. Ich muss die Sendung gar nicht gesehen haben und kann das dann abschicken. Das Medienhaus Korrektiv hat das vorige Woche berichtet, dass es auf diese Weise im letzten Jahr 48.000 Beschwerden gegeben hat. Die sind aber größtenteils eben an die Sender gegangen und eben nicht an die Aufsichtsgremien, nämlich an die Rundfunkräte. So, und jetzt kommt das Komplizierte. Eigentlich dürften die Zahlen bei den Rundfunkräten deswegen nicht unbedingt steigen. Und bei 48.000 Beschwerden auf diesem Weg wirken die 1.100 bei den Rundfunkräten natürlich relativ mickrig. Aber die Zahl ist durchaus gestiegen, weil der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat gesagt, naja, das sind Beschwerden, die auf diesem Weg gekommen sind, die eigentlich an die Sender gegangen sind. Aber die Leute beklagen eigentlich was beim Rundfunkrat gemeldet wird. Wir erkennen einen Teil davon an. Und die hatten zum Beispiel beim RBB im letzten Jahr 25 Beschwerden und haben in diesem Jahr gesagt, okay, wir erkennen insgesamt 280 davon an. Dadurch hat sich bei denen die Zahl mehr als verelffacht. Und deswegen ist ein Großteil dieses Anstiegs auf den RBB zurückzuführen, die da relativ großzügig sind und gesagt haben, komm, das sind alles Programmbeschwerden, die in den Rundfunkrat gehen, auch wenn die nicht an den gerichtet waren.
Jetzt gibt es ja durchaus gute Gründe, so ein Massenbeschwerdenportal fragwürdig zu finden. Aber wenn das dann dazu führt, dass ein Sender wie der RBB sagt, naja, einiges davon hat durchaus Hand und Fuß, dann ist das vielleicht gar nicht so fragwürdig?
Naja, vielleicht muss man da unterscheiden zwischen denen, die das nutzen und dem, der das anbietet. Korrektiv hat das recherchiert. Der Mann heißt Markus Bönig. Das ist jemand, der auch früher Verschwörungstheorien verbreitet hat, der seinen Sitz auch gar nicht in Deutschland hat, sondern in den Niederlanden mit dieser Webseite. Der bietet zusätzlich noch ein Portal an, wo man sich angeblich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen kann. Da muss man dann ungefähr 55 Euro überweisen und kriegt dann angeblich Rechtstipps. Das ist aus meiner Sicht alles sehr unseriös, weil es ja wahnsinnig schwierig ist, sich vom Rundfunkbeitrag zu befreien. Und aus diesen Tipps folgt dann auch meistens nichts und die Leute sind dann eher gefrustet. Also insgesamt ist das, glaube ich, eher so ein großer Scam. Aber er nutzt natürlich einen Weg, diese Beschwerden leichter zu machen. Und viele Leute, die sich dann auch nicht mit dem beschäftigen, der dahinter steckt oder so, und Leute, die wirklich ein ernsthaftes Anliegen haben, können das natürlich nutzen, weil es den Beschwerdeweg deutlich vereinfacht.
Das ist relativ aufwendig. Also das muss unmittelbar an die Rundfunkräte gehen. Es muss gegen die Programmgrundsätze verstoßen worden sein. Das Haus wird konfrontiert. Wo kann ich eigentlich diese Programmgrundsätze, oder gehen wir mal ganz an den Anfang. Also, ich sehe was im Fernsehen, das passt mir nicht. Was mache ich dann? Weil Redaktion anrufen, mich beschweren, reicht ja nicht.
Ja, wenn du den offiziellen Weg gehen willst, dann musst du natürlich erstmal wissen, von wem ist diese Sendung.
Steht im Abspann.
Eben, damit geht es ja schon mal los. Du musst dann vielleicht in den Abspann gucken. Denn nicht alles, was zum Beispiel im RBB läuft, ist eine RBB-Produktion. Nicht alles, was im WDR läuft, ist eine WDR-Produktion. Und vor allem nicht alles, was im Ersten läuft. Da gibt's ja, das sind ja 9 Sender, die dahinter stecken. Bei Dreisat laufen Produktionen von verschiedenen Sendern bei Arte. Dreisat und Arte haben sowas aber gar nicht, weil die ja von den anderen ARD-Sendern getragen werden. Das heißt, ich muss erstmal wissen, wo beschwere ich mich eigentlich? Jetzt kann man streng genommen an den Sender schreiben, wo man das her hat, und die leiten das vielleicht im besten Fall weiter. Kann ich mich aber auch nicht drauf verlassen, ehrlich gesagt. Das heißt, ich muss wissen, welcher Sender ist das. Und wenn es gegen die Tagesschau geht, dann ist eben der Norddeutsche Rundfunk zuständig. So, dann muss ich halt gucken, Norddeutscher Rundfunk, was haben die für Programmgrundsätze? Die sind jetzt bei allen Sendern ähnlich, insofern liege ich da jetzt meistens nicht so falsch, ne? Also Achtung der Menschenwürde, Objektivität, Trennung von Bericht und Kommentar, solche Sachen kann man nachgucken und die sollte man dann in dieser Programmbeschwerde auch benennen können, weil die Räte da unterschiedlich streng sind. Also der RBB, haben wir jetzt gehört, ist relativ großzügig. Da reicht es auch, wenn man so ungefähr sagt, ich finde, das ist irgendwie, das sind Stimmen nicht berücksichtigt oder so, vielleicht nicht objektiv. Andere Rundfunkräte sind aus meiner Sicht strenger und denken, wenn du nicht sagst, Paragraph XY, dann wird das nicht weiter bearbeitet. Ist mein Eindruck. Nächster Punkt, Rundfunkrat. Also ich muss mich gar nicht an den Sender wenden, weil in den meisten Fällen nur die Rundfunkräte diese Beschwerden entgegennehmen. Und wenn die beim Sender landet, wird dieses Verfahren nicht in Gang gesetzt. Das heißt, ich muss mich an den Rundfunkrat wenden und dann im Internet suchen, was ist eigentlich dessen Adresse, wo reiche ich das ein und wie wende ich mich an die. So, dann sind wir ja noch nicht mal am Ende des Verfahrens. Das ist erstmal nur, um den Einstieg ins Verfahren zu finden.
Wo kann ich denn eigentlich diese Programmgrundsätze nachlesen? Gibt es da irgendwie einen Link? Hier die Programmgrundsätze des Bayerischen Rundfunks?
Musst du dir alles einzeln raussuchen. Also es gibt eine Seite, die heißt programmbeschwerden.de. Da kann man zumindest den Weg zu den Sendern finden. Nicht immer zu den Rundfunkräten. Aber die Programmgrundsätze stehen halt entweder im Staatsvertrag für den Sender, wenn er halt von mehreren Ländern getragen wird, sowas wie der SWR, der von 2 Ländern getragen wird, oder in einem Gesetz, das WDR-Gesetz zum Beispiel, weil der WDR nur von einem Sender getragen wird. Da steht dann irgendwo drin, Achtung der Menschenwürde, Europafreundlichkeit, solche Dinge. Oder halt im Medienstaatsvertrag, in dem sowas übergreifend für Sender geregelt ist.
Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt sämtliche formalen Kriterien zur Einreichung meiner Beschwerde eingehalten. Was passiert dann?
Ja, du reichst die ein beim Rundfunkrat. So, ich sage jetzt aber ausdrücklich bei der Geschäftsstelle des Rundfunkrats oder beim Vorsitzenden. Da sind sozusagen noch nicht die Mitglieder in dem Gremium mit dieser Beschwerde befasst. Denn als allererstes, und das gilt bei allen 11 Sendern, die ich untersucht habe, wird diese Beschwerde mal an den Sender weitergeleitet. Der Rundfunkrat entscheidet noch nicht, sondern erstmal darf der Intendant oder die Intendantin antworten. Also muss sogar, das ist vorgeschrieben, die müssen antworten den Beschwerdeführern. Und die werden das natürlich an ihre Programmdirektion weiterleiten und an die Redaktion, die sich dann äußern muss, warum habt ihr das so gemacht, was antwortet ihr auf die Beschwerde? So, und dann verschicken die einen Brief und sagen, wir finden, sie haben Unrecht, wir finden, sie haben Recht, wir ändern das, wir finden, sie haben teilweise Recht. So, das bekommt der Beschwerdeführer zurück. Damit ist das Verfahren erstmal beendet von Seite der Sender und des Rundfunkrats.
Oh, das ist ja praktisch.
Das ist super praktisch, weil viele Sachen erledigen sich an der Stelle schon. Viele Beschwerdeführer sind entweder zufrieden und denken sich, ah, okay, die haben es eingesehen. Oder sie sagen, ah, die sehen das anders, kann ich zustimmen, habe ich so nicht gesehen. Wenn die aber sagen, ich finde das doof und finde weiterhin, dass das im Rundfunkrat behandelt werden muss, müssen sie sich nochmal melden. Das heißt, die müssen dann sozusagen einen zweiten Schritt gehen, um dieses Beschwerdeverfahren im Gang zu halten. Und erst
also Widerspruch einlegen, wie beim Amt. Also,
das ist ein bisschen wie so ein Gerichtsverfahren. Die erste Instanz ist die Intendanz. Und wenn die eine Entscheidung getroffen hat und ich als Kläger, als Beschwerdeführer damit nicht zufrieden bin, muss ich Widerspruch einlegen. Und dann kommt sozusagen in einer Art Berufung oder Berufungsverhandlung, geht das zum ersten Mal richtig in den Rundfunkrat. Und dann kommen zum ersten Mal die gewählten Vertreter sozusagen der Öffentlichkeit, die die Sender beaufsichtigen sollen inhaltlich, kommen zum ersten Mal zum Zug. Das heißt, dann werden die Sachen beraten, entweder in zuständigen Programmunterausschüssen oder eben im Plenum. So.
Das, also ehrlich gesagt klingt das, als sei es absichtlich besonders kompliziert gestaltet worden, damit ich möglichst früh aufgebe, wenn ich ein Problem habe mit dem Programm.
Das kann man so sehen. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, man kann aber natürlich auch sehen, dass die Räte einfach von ihrer Struktur her überfordert wären, wenn die sich mit allen Beschwerden beschäftigen müssten. Also es landen so, jetzt im vorigen und im Jahr davor sind ungefähr so 100 Beschwerden tatsächlich von den Gremien behandelt worden. Von den, wie gesagt, über 1100 im vorigen Jahr. Wenn die jetzt 1100 sich damit beschäftigen müssten, da wären die, glaube ich, gar nicht in der Lage zu. Also die Struktur ist auch nicht darauf ausgelegt, dass alles direkt vom Rundfunkrat behandelt wird. Weil man muss ja sehen, da stecken ja aufwendige Verfahren hinter, die da in Gang gesetzt werden, wenn sich eine Redaktion rechtfertigen muss. Das heißt, die sagen, das hier ist die Beschwerde, wir antworten darauf dies und das und jenes. Da sind ja sozusagen die beiden Beteiligten, der eine, der sich beschwert und auf der anderen Seite die Redaktion, die das beantwortet. Wenn jetzt jemand von außen da drauf guckt, wie der Rundfunkrat, dann müssen die erstens die Sendung gucken, zweitens die Beschwerde sich angucken, drittens die Stellungnahme der Redaktion prüfen und daraus versuchen irgendwie abzuleiten, wer hat jetzt auf der Seite recht und wie beurteilen wir das.
Und das sind alles Ehrenamtler, ne?
Genau, die bekommen eine Aufwandsentschädigung, aber das dauert halt, das kann mitunter Stunden dauern, je nachdem, wie aufwendig die Beschwerde, also wie groß die Beschwerde ist, wie lang vielleicht auch die Sendung ist. Wenn es ein 5-Minuten-Beitrag ist, habe ich es schneller gemacht, als wenn ich eine 60-Minuten-Doku prüfen muss, von der ich ja vielleicht auch nicht weiß, was daran richtig ist. Dann muss ich mir vielleicht die Doku nochmal angucken und sozusagen da nochmal nachrecherchieren. So, und das machen halt einzelne Mitglieder in diesen Ausschüssen, die dann sozusagen Berichterstattende sind, so ein bisschen wie bei Gerichten, wo sich auch ein Richter meistens intensiver damit beschäftigt. Und dann wird das diskutiert in einem Programmausschuss, wo alle Mitglieder sich sozusagen das nochmal angucken. Und dann kommt es zum Teil noch ins Plenum des Rundfunkrats, wo auch nochmal darüber diskutiert wird, wie jetzt die endgültige Entscheidung ist, meistens so. Das bedeutet aber, dass da zum Teil wiederum Leute darüber diskutieren, die sich das nicht alles im Detail angeguckt haben. Also die Verfahren sind sehr aufwendig, das wird schon ernsthaft geprüft. Aber wenn man alle über 1100 da prüfen würde, würde, glaube ich, die Arbeit völlig zusammenbrechen. Weil die haben ja noch andere Aufgaben in den Rundfunkräten, als sich um Programmbeschwerden zu kümmern. Ne? Die entscheiden über Programmreformen, die beaufsichtigen die Arbeit der führenden Mitarbeiter und so weiter. Insofern, ich glaube, das wäre gar nicht machbar in dem System. Aber ja, für die Beschwerdeführer ist es natürlich irgendwie nachteilig.
Mal zum Inhalt. Worum ging es denn bei diesen etwas über 1000 Beschwerden so im Durchschnitt?
Ja, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Blackbox, weil die Sender und die Räte da sehr unterschiedlich transparent sind. Insgesamt, also Transparenz ist vielleicht fast zu viel gesagt. Bei einigen Sendern wissen wir gar nicht, worum es geht in den Beschwerden. Bei anderen Sendern, wie beim ZDF zum Beispiel, kriegen wir lange Listen, wo zumindest steht, gegen welche Sendung sich beschwert wurde. Da steht aber dann auch nichts Inhaltliches dabei. Also wir wissen gar nicht, wogegen sich da im Detail beschwert wurde. Manche Sender wie der WDR und seit letztem Jahr auch der RBB, da müssen die Intendanten Berichte vorlegen, in denen sie zumindest darüber schreiben, wie sie auf die Beschwerden geantwortet haben, also sozusagen das Urteil der ersten Instanz im Wortlaut. Aber überall ist es so, dass die Kritik der Beschwerdeführer immer nur paraphrasiert wird. Also ich bekomme gar nicht im Wortlaut die Beschwerde, sondern da steht halt XY, ein Hörer beschwert sich darüber das und dann wird das so wiedergegeben. Das heißt, so richtig prüfen, ob die Beschwerde richtig wiedergegeben wurde, kann ich nicht. Ich kann oft halt auch die Sendung nicht mehr sehen. Die sind zwar dann in den Mediatheken ja oft noch, aber wenn es um aktuelle Berichterstattung geht, irgendeine Tagesschau-Ausgabe von 17 Uhr, die kann ich nach ein paar Wochen nicht mehr abrufen. Die Landesmagazine, der Sender kann ich nicht abrufen. Und das sind eigentlich die Hauptsendungen, weil du danach gefragt hast. Also es geht vor allem gegen aktuelle Nachrichtensendungen.
Wie hast du das denn dann überhaupt recherchieren können, wenn da so viel Intransparenz herrscht?
Ja, ich habe die Sender und die Räte um die Zahlen gebeten. Also die Zahlen nennen die schon und sagen halt auch, wie viel der Beschwerden stattgegeben wurde. Aber die, wie gesagt, in einzelnen Berichten stehen halt was von einzelnen Sendern. Wie gesagt, es gibt vom ZDF die Listen, aber manche Sender sagen halt auch gar nichts. Oder man pflügt sich halt durch die Protokolle von Rundfunkratssitzungen und von Sitzungen der Ausschüsse. So, ich habe das letztes Jahr mal gemacht, da bin ich so von den 700, habe ich, würde ich sagen, so 160 inhaltlich identifizieren können. Ohne dass ich in jedem Fall da auch noch genau weiß, was war die Beschwerde und was war das Ergebnis. Aber da wusste ich zumindest, um welche Sendungen es ging. Das habe ich jetzt in diesem Jahr aufgrund des Aufwands nicht gemacht, weil das wirklich eine Heidenarbeit ist, sich da durchzufummeln. Also es gibt so eine halbe Transparenz, wenn man sich die Mühe macht. Aber insgesamt gibt es zu wenig.
Ich will ja jetzt hier nicht, jetzt mache ich das schon zum zweiten Mal, ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Aber was haben die denn zu verbergen, dass sie damit so intransparent umgehen?
Naja, Fehler, ne? Also die Beschwerden sind da jetzt nicht alle unbegründet. Es gibt ja oft auch, also es gibt ganz oft begründete Beschwerden. Und wenn ich nicht sage, gegen was ich beschwert wurde oder gegen was ich viel beschwert wurde, kann ich natürlich so ein bisschen verdecken, welche kritischen Sendungen ich so habe.
Hm. Gut 1100 Beschwerden gab es, die auch tatsächlich bearbeitet worden sind. Wie vielen wurde stattgegeben?
Also am Ende, wenn wir darauf schauen, wie die Rundfunkräte entschieden haben, waren es 5.
5?
So, aber ich habe ja das ganze Verfahren erklärt und unter anderem halt auch erklärt, dass die allermeisten Beschwerden durch die Antwort des Intendanten oder der Intendantin schon abgeräumt sind. Die sagen halt oft auch, ja, sie haben recht oder sie haben teilweise recht und dann sind viele Beschwerdeführer zufrieden. Andere wollen sich, glaube ich, gar nicht das Verfahren begeben. Aber wie gesagt, von diesen 1100 sind dann ungefähr 100 in die Räte gekommen und von den Räten behandelt wurden. Aber von denen wurde sozusagen 5 stattgegeben, in Bezugnahme auf 2 Angebote. Also auf 2 Sendungen ging es nur. Das heißt, wir müssen unterscheiden, es gibt ja, wenn es 1000 Beschwerden gibt, richten die sich ja vielleicht gegen 900 Sendungen, weil es ja gegen viele Sendungen auch mehrere Beschwerden gibt. In dem Fall war es halt im Ergebnis so, von den 5 stattgegebenen, die bezogen sich auf 2 Sendungen.
Welche?
Das eine, da wurde ja letztes Jahr auch groß darüber berichtet, das ist die Namibia-Doku des Norddeutschen Rundfunks. Da hat Übermedien ja auch drüber geschrieben, da gab es viel Kritik daran, dass da, ich habe mir das gar nicht selber angeguckt, dass da Kolonialgeschichte falsch dargestellt wurde und irgendwelche Stereotype verbreitet wurden und die Fakten nicht stimmten und das Presenter-Format problematisch war. Da hat der NDR ja zunächst die Doku auch korrigiert nach der Kritik und dann später sogar ganz zurückgezogen und aus der Mediathek genommen. Da hat aber der Rundfunkrat dann im Nachhinein trotzdem nochmal gesagt, gut, dass ihr das gemacht habt, aber wir fanden, das ist unbedingt verurteilenswürdig. Da bezogen sich eben 4 Beschwerden drauf. Es gab noch mehr Beschwerden, ne, aber die sind dann halt im Detail vielleicht nicht auf das bezogen, weswegen der Sender dann verurteilt wurde. Und eine Beschwerde, das ist tatsächlich eher eine Petitesse im Vergleich dessen, da hat der RBB in einem ARD-Sommerinterview mit Omid Nuripur in einer Grafik einen Fehler gemacht. Da wurde eine Grafik eingeblendet. Da ging es um Prozente und ich glaube, es ging um Prozentpunkte, aber die Grafik behauptet, es seien Prozente. Das ist jetzt ein Detail, das ist vielleicht wichtig, aber sozusagen im Vergleich zu diesen großen Fehlern in dieser Namibia-Doku tatsächlich eine Petitesse. So, das sind diese 5 Fälle.
Von den 1100 Beschwerden gehen 100 in die Räte, 5 wurde stattgegeben, der Rest ist irgendwie beantwortet durch die Intendanz, die Beschwerdeführer haben sich möglicherweise damit zufrieden gegeben. Welche Konsequenzen hat denn das dann? Also wenn der Intendant schreibt, ja, sorry, hast recht, haben wir Mist gebaut, macht er gar nichts, die Sendung bleibt weiter in der Mediathek und wird nicht nochmal hinterher bearbeitet, obwohl vielleicht der Fehler tatsächlich stattgefunden hat?
Also wenn ich die Frage nach den Regeln beantworte, gibt es keine Konsequenzen. Also es gibt keine, es ist nichts vorgesehen, was als Konsequenz gibt. So, das heißt, die müssen nichts machen, wenn irgendwas verurteilt wird.
Also sie könnten was machen, wenn sie was machen wollten. Wollten die was machen? Haben die was gemacht?
Die machen oft was. Ne? Ich wollte nur sagen, es gibt keine Verpflichtung, was zu machen. Das kann auch alles irgendwie so stehen bleiben. Die machen aber auch in der Regel was. Also der NDR, wie gesagt, hat zuerst korrigiert, das war aber noch vor der Entscheidung, hat es später rausgelöscht. Auch das war vor der Entscheidung, aber das machen die zum Teil nachher. Gegen das ZDF gab es 2023 eine Beschwerde wegen eines ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Die wurde tatsächlich, nachdem der Rundfunkrat da eine Beschwerde stattgegeben hat, hat das ZDF die depubliziert. Hätte das ZDF aber gar nicht machen müssen, zumal die Entscheidung auf umstrittene Weise zustande kam. Das ist jetzt ein unnötiges Detail, ne? Aber da hat das ZDF gesagt, okay, wir nehmen das raus. Hätten die aber nicht machen müssen. Das ist sozusagen, aber es wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn die Sender sagen, ja, uns ist das Urteil des Aufsichtsgremiums egal. Also es passiert schon oft was. Es gibt sehr oft Korrekturen, das kann man auch den Berichten entnehmen, wo der Intendant dann schon einräumt, das war ein Fehler, das korrigieren wir. Das passiert zum Teil auch sehr schnell, also nicht nach aufwendigen Verfahren, sondern ne, manchmal sehen wir, also es ist ja auch nicht so, als wären Journalisten völlig beratungsresistent. Sind sie natürlich oft, das sehen wir bei Übermedien auch, kenne ich auch als Medienjournalist. Aber wenn da ein eindeutiger Fehler ist, wird er oft auch korrigiert. Das heißt, diese Beschwerden führen auch zu was. Aber wie gesagt, es gibt keine Verpflichtung, dass das zu was führt. Auf jeden Fall, was es auf jeden Fall ja auslöst, ist, das kenne ich auch intern, wenn es eine Programmbeschwerde gibt, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die berechtigt ist oder nicht, das ist ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, weil der Intendant kommt dann und sagt, hier Redaktion, was habt ihr da gemacht, wie erklärt ihr das? Und dann muss man sich das ganz genau angucken und ganz genau nachweisen, mit wem hat man wo, wie, worüber gesprochen. Woher stammt jetzt dieser eine Halbsatz als Fakt? Ne? Wie ist die Quelle dafür? Das ist schon ein aufwendiges Verfahren in den Redaktionen. Insofern wird da jetzt keiner leichtfertig sagen, ach komm, wir senden das einfach mal, wird schon keiner merken. Denn wenn eine Programmbeschwerde kommt, macht das wirklich Arbeit. Und das versucht man dann, glaube ich, schon beim nächsten Mal zu vermeiden.
Ist das der eigentliche Sinn von Programmbeschwerden?
Das kann ich jetzt natürlich nicht pauschal für alle Redaktionen sagen.
Anders gefragt, was bringen Programmbeschwerden, wenn so gut wie nichts passiert?
Ich fange den Satz nochmal an. Ich kann nicht für alle Redaktionen sprechen. Mein Eindruck ist aber von den Redaktionen, in denen ich bin, dass man bei bestimmten heiklen Themen oder bei bestimmten Protagonisten, glaube ich, schon oder beteiligten Personen, über die man auch berichtet, man vielleicht vorsichtiger ist, weil man weiß, dass die eher dazu neigen. Es gibt natürlich nicht nur Programmbeschwerden, es gibt ja auch juristisches Vorgehen von Leuten, die einen dann verklagen. Ne? Das kommt ja viel seltener vor als Programmbeschwerden. Aber klar, ich glaube schon, dass es zu vorsichtigerem Arbeiten führt. Man will diesen Aufwand vermeiden, aber das ist ja ein guter Effekt, ne? Wenn man sozusagen von außen diese externe Instanz hat. Und man will ja auch im eigenen Haus nicht blöd dastehen und gegenüber dem Abteilungsleiter und dem Programmdirektor und der Intendantin zu sagen, ihr macht ständig irgendwie Mist. So.
Aber es ist ein positiver Effekt für so Typen wie dich und mich, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten oder lange da gearbeitet haben. Aber ein positiver Effekt für das Publikum ist das ja nur mittelbar, weil die merken ja gar nicht, dass ein bestimmter Aufwand getrieben wird, der zu einer bestimmten Qualität führt. Und alle, die sich beschweren, denken ja wahrscheinlich auch weiterhin, guck mal, die bauen den ganzen Tag nur Scheiße. Wie kriege ich das Publikum dazu, zu denken, ah, cool, dafür ist das da, jetzt überflute ich die vielleicht mal nicht mit Massenbeschwerden?
Ja, da kommen wir natürlich auf ein grundsätzliches Problem, was nicht nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit diesen Verfahren zu tun hat, nämlich die Frage, wie man mit Fehlern öffentlich umgeht. Denn diese Fehler, die ja auch zum Teil eingeräumt werden, ich finde die dann nicht irgendwo prominent im Programm. Oder ich meine, man geht dann auch nicht offensiv raus und sagt, hier in dieser Grafik vor 2 Wochen war eine Zahl falsch. Ne? Das wirkt dann vielleicht auch ein bisschen überbetont. Aber es gibt halt auch keine richtigen Fehlerkategorien. Manche Sender haben dann so eine Fehlerkorrekturseite, aber da findet man auch schwierig hin und eigentlich muss die Korrektur ja da passieren, wo der Fehler passiert. Es geht im linearen Fernsehen nicht, weil die Sendung ist vorbei und die wird dann nicht nochmal ausgestrahlt oder die Leute, die das gesehen haben, kriegen dann die Korrektur nicht mit. Ich glaube, dass man da schon transparenter sein kann. Wie gesagt, es ist ja wirklich sehr intransparent bei vielen Sendern, wo man gar nicht weiß, worüber sich beschwert wurde. Da gibt es halt, weil das ja alles für jeden Sender einzeln geregelt ist, sehr unterschiedliche Beispiele. Es gibt auch bei Radio Bremen zum Beispiel so eine Publikumsstelle. Da ist eine eigene Mitarbeiterin, die sich nur darum kümmert, sozusagen zu zeigen, was gab es für Eingaben und so weiter, unabhängig, also nicht unabhängig von der Intendantin, aber halt als eigene Mitarbeiterin, die sich darum kümmert. Beim WDR gibt es, wie gesagt, auch diese Intendantenberichte. Aber die erscheinen dann halt 4-mal im Jahr. Ne? Und wer lädt sich das dann von der Webseite runter? Und beim WDR zum Beispiel sind jetzt für die letzten beiden Quartale des letzten Jahres gar keine Berichte mehr veröffentlicht worden. Vielleicht aus Schlampigkeit, ich weiß es nicht. Da haben wir seit einem Jahr gar nicht mehr so richtig erfahren, wogegen sich da beschwert wurde.
Die Anstalten, die gehören ja gleichsam dir und mir und uns allen. Also wir bezahlen dafür, also gehört es uns. Wie zwinge ich meine Anstalt zu mehr Transparenz? Also gerade an der Stelle, die haben ja überhaupt nichts zu verlieren. Wenn Sie sagen, ja, Sendung X, Thema Y, haben sich 7 Leute beschwert, die 7 Leute hatten recht. Entschuldigung, wir versuchen beim nächsten Mal besser aufzupassen.
Na, wenn das die Mitglieder des Rundfunkrats nicht machen, dann muss man das gesetzlich regeln. Also es steht ja, diese Beschwerdeverfahren sind ja teils irgendwie gesetzlich oder staatsvertraglich geregelt. Zumindest in groben Zügen. Und beim RBB zum Beispiel war es so, dass bis zum Inkrafttreten des neuen Staatsvertrags, jetzt nach dem ganzen RBB-Skandal, der ist ja Anfang letzten Jahres in Kraft getreten, vorher gab es diese Pflicht für die Intendantin nicht, diesen Bericht zu veröffentlichen. Jetzt gibt es diese Pflicht und sie kommt ja auch nach. Aber auch da steht in den Verträgen, im Staatsvertrag drin, dass die Intendantin sozusagen einen Halbjahresbericht vorlegen muss. Da steht aber auch nicht drin, wie schnell das passieren muss. Und da steht dann auch, er wird dann im Rundfunkrat behandelt und danach veröffentlicht. Aber auch da stehen keine Fristen drin. Das heißt, wenn die den Bericht, der bezieht sich dann bis Ende Juni, so, dann macht die den bis August fertig, obwohl man den ja laufend eigentlich schon fertig machen kann. Dann wird er im September beraten und danach gibt es aber keine Frist mehr, wann er veröffentlicht wird. So, nach der Rundfunkratssitzung, das ist auch 5 Jahre später noch. Also da gibt's, das ist einfach auch nicht immer so streng geregelt, wann dann sozusagen die Transparenz hergestellt wird. Im letzten Jahr musste ich da sehr lange hinterherlaufen, bis ich den bekommen habe. Ich glaube, dass die jetzt schneller werden. Aber ja, also wie gesagt, diese Pflicht gibt es halt nicht überall. Und wenn der Gesetzgeber da nicht tätig wird, glaube ich nicht, dass die Sender da von sich aus unbedingt groß rangehen.
Das heißt, die Sender sind nicht einsichtsfähig?
Doch, vielleicht schon, aber ich glaube, das wird nicht so richtig an die herangetragen, dass die sich da vielleicht drum kümmern müssten.
Angenommen, die Sender kommen zur Einsicht, dass es durchaus einen positiven Effekt haben kann, also im Umgang mit dem Publikum, dass man offen zu seinen Fehlern steht und auch transparent zu seinen Fehlern steht. Wenn da dann mehr öffentlich ist, kann es natürlich passieren, dass mehr Programmbeschwerden kommen und auch mehr seriöse Programmbeschwerden. Wer will die dann bearbeiten, wenn die Gremien jetzt schon überfordert sind?
Da stellst du große Fragen, die ich auch nicht beantworten kann.
Okay, wie müssen wir unsere Programmbeschwerdestrukturen, also die Gremien und alles dahinter, umbauen, damit die mit einer großen Zahl von Programmbeschwerden angemessen umgehen können?
Ich fange nochmal an der Stelle an, wo wir über die 48.000 Beschwerden gesprochen haben, die über diese Rundfunkalarm-Webseite gekommen sind. Ja, aber die beschäftigen ja trotzdem Leute, ne? Die werden ja nicht ignoriert in den Sendern. Da sind halt in den Sendern Mitarbeiter beschäftigt, sich darum zu kümmern. Die setzen halt nicht diese aufwendigen Verfahren in Gang. Aber auch da muss sich ja drum gekümmert werden und das bindet da schon viel Arbeitskraft. So, jetzt bei den Rundfunkräten ist es ja so, wir haben ja nicht nur die ehrenamtlichen Mitglieder des Rundfunkrates, sondern wir haben ja auch Gremienbüros. Und da sitzen halt unterschiedlich viele Leute, die sich um sowas kümmern. Und wir haben das ja gerade nach dem Skandal beim RBB, wo man gemerkt hat, dass der Rundfunkrat da eben nicht so richtig Aufsicht geführt hat, haben wir auch im Deutschlandfunk, hat ein Kollege mal eine Recherche gemacht und geguckt, wie sind eigentlich diese Rundfunkratsgeschäftsstellen ausgestattet. Und da ist halt festgestellt worden, dass die zum Teil einfach unterbesetzt sind für die Arbeit, die sie da machen. So, wenn man die, glaube ich, schon mal stärken würde, dass da den Rundfunkratsmitgliedern mehr Arbeit abgenommen wird, bevor die überhaupt in die Lage kommen, sich da inhaltlich mit zu beschäftigen, wäre, glaube ich, schon mal ein bisschen was gewonnen. Und die Verfahren sind halt, wie gesagt, relativ kompliziert, weil da irgendwie Stellungnahmen eingeholt werden und hin und her. Und dann dauert das wochenlang, weil natürlich man nicht jedem sagen kann, hier mach das mal in einer Stunde fertig, sondern da gibt es halt so Fristen. So, die Verfahren sind halt relativ aufwendig, deswegen versucht man die Zahl, glaube ich, klein zu halten. Wenn man die Verfahren ein bisschen einfacher machen würde, könnte man natürlich auch mehr Verfahren annehmen. Aber wer hat schon Interesse daran, die Zahl der Programmbeschwerden zu erhöhen? Ne? Also schön wäre es, aber klar, das macht natürlich mehr Arbeit.
Das heißt, eigentlich ist das Problem wie überall, wo es um Programminhalte geht, eigentlich müsste Geld in die Hand genommen, also Geld umgeleitet werden, vielleicht von irgendwelchen Prestige-Neubauten, die es nicht nur in Berlin gegeben hat in den letzten Jahren, tatsächlich in mehr Personal.
Ja, und das wären ja, glaube ich, noch gar nicht mal so wahnsinnig viele Mitarbeiter in den Gremien. Aber ja, das wird auch aus dem Rundfunkbeitrag bezahlt. Da müsste man halt gucken, wie man das macht. Aber da wird ja gerade an völlig anderen Baustellen gearbeitet. Und als ich jetzt im vorigen Jahr mal gefragt hatte, also ich habe mit verschiedenen Rundfunkratsmitgliedern gesprochen, und ich habe auch mit Heike Raab gesprochen, das ist ja die führende Medienpolitikerin der Länder, Staatssekretärin für Medien aus Rheinland-Pfalz. Und die sah da auch keinen Änderungsbedarf. Die wollen halt die Zahl der Sender reduzieren, die wollen irgendwie Geld sparen. Und sozusagen da mehr Geld reinzuleiten in diese Programmbeschwerden, ist, glaube ich, jetzt nicht deren Interesse. Obwohl das natürlich innerlich ihr Interesse sein könnte, ne? Aber das kostet halt Geld.
Stefan Fries, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.